Henk, was hältst du davon, wenn wir mal ein bisschen Werbung machen für unseren fantastischen Podcast Was mit Rock und Vinyl?
Ja, aber was willst du denn da sagen?
Na, dass wir ein überragend guter Musikpodcast sind. Wir reden wöchentlich über die wunderbare Welt der Rockmusik, querbeet durch die Jahrzehnte und Musikgenres. Also was meinst du, machen wir einen Spot?
Ja, aber wozu? Wir sind doch so gut. Wir brauchen doch keine Werbung. Was mit Rock und Vinyl?
Überall da, wo gute Podcasts zu Hause sind.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Herzlich willkommen zu Bandleben, dem Podcast von und mit Johnny, das ist meine Wenigkeit, dem Jan.
Das bin ich.
Und einem Gast. Den haben wir nicht, denn das hier ist die Nullnummer. Das heißt, die nullte Folge, bevor wir uns an einen Gast wagen, reden wir ein bisschen darüber, über uns natürlich.
Wir lernen uns erstmal kennen.
Wir lernen uns erstmal ein bisschen kennen, versuchen mal rauszufinden, was wir mit diesem Podcast eigentlich vorhaben. Was das eigentlich soll, das Ganze.
Richtig.
Das ist ja auch eine Frage. Aber du hast recht, wir fangen mal damit an, wer wir überhaupt sind.
Mhm.
Du bist Jan.
Das stimmt, das ist korrekt.
Und du spielst, glaube ich, Schlagzeug.
Auch das stimmt, ja, das stimmt, ja,
ist faktisch, korrekt. Es ist faktisch bis jetzt richtig. Und zwar bei der Musikkapelle Pyogenesis. Und ich habe mir mal ich kannte die Band vorher, bevor ich dich heute getroffen habe. Und wir waren ja auch schon zusammen auf Tour. Spoiler. Ja, ja. Und ich habe aber mir mal den Wikipedia-Eintrag angeguckt.
Oh, okay.
Der natürlich mal wieder aktualisiert werden muss, wie das immer so ist bei Band-Wikipedias.
Okay. Ich kenne ihn in der Tat nicht so in- und auswendig.
Ja, ich war mir nämlich nicht mehr ganz sicher, wie viel da schon passiert war. Und zur Erklärung, Pyogenesis ist eine deutsche, und da wird es jetzt schon schwierig, eigentlich eine Metal-Band. Ich würde sagen, es ist eine Metal-Band.
Ja.
Weil es aktuell eine Metal-Band, hat als richtige Metal-Band auch angefangen.
Ja.
Also die erste Platte ist ja, glaube ich, richtig auf die Schnauze.
Da geht es um die Ecken, ja.
Todesblei, könnte man sagen. Und die kam schon 1992, das ist jetzt so die Besonderheit von Pyogenesis, weil da warst du ja noch nicht dabei.
Nee, da war ich noch relativ jung, 92, da war ich 7.
Da konntest du noch nicht gut genug Schlagzeug spielen?
Ja, und ich glaube, die hat mich auch nicht ernst genommen, also so als 7-Jähriger.
Wäre wahrscheinlich schwierig gewesen in der Death-Metal-Szene, in der Melodic-Death-Metal-Szene. Du bist jetzt seit 2014 dabei, oder?
15.
2015, also seit dem Album A Century in the Curse of Time, denn Pyogenesis haben bereits 6, 7, 8, 9 Alben rausgebracht.
Produktiv.
Gar nicht so schlecht. Das mit einigen, ich sag mal, Stilwechseln, glaube ich. Ich habe nicht alles gehört.
Ja.
Harte Stilwechsel sogar. Und aktuell ist es so melodischer, ist schon irgendwie Metal, aber es hat auch echt poppige Elemente.
Ja, ich glaube, das Hauptproblem oder das Besondere ist eigentlich, dass wir in dem Songwriting versuchen, die harten Stilwechsel, die wir hatten, irgendwie auf einen Nenner zu bringen. Also halt die verschiedenen Etappen der Band so zusammenzumixen, dass was Neues entsteht und es halt ja nicht langweilig ist und nicht vorhersehbar ist. Also es ist, sagen wir, Metal.
Genau.
Es ist Metal.
Irgendwie ist es dann doch Metal. Es gibt Gitarren und die sind verzerrt und es wird auch mal geschrien.
Mal ein kleines Schreierchen zwischendurch.
Oder auch mal ein bisschen mal galoppiert, sage ich mal, musikalisch.
Da wird mal die.
Sind auch meine Lieblingsstellen bei Pyogenesis, wenn galoppiert wird.
Ah, ein Reiterfan.
Wenn du mal richtig loslegen darfst am Schlagzeug. Wenn vielleicht auch mal der Doppelbass gespielt wird.
Ja.
Das sagt mir zu. Also, wir hören auf jeden Fall, Pyogenesis hat schon Historie.
Ja.
Und auch einen gewissen Erfolg. Und du darfst seit 2015 in diesem gemachten Nest das Rockstar-Leben genießen, um die Welt touren, jede Menge Geld verdienen. Und das ist auch der Grund, warum du in dieser Band spielst. Und jetzt bist du reich. Und
genau, so
wie Tommy Lee von Mötley Crüe kann man sich dein Leben vorstellen.
Eigentlich, man kann wirklich sagen, es ist identisch, sein und mein Leben. Außer, dass ich halt nicht so viele Drogen nehme. Weil.
Warum?
Nö, also Drogen sind ja heutzutage auch out.
Ach so, ja klar, ist nicht mehr so modern.
Mal ein Bierchen, ja.
Ah, okay, das geht.
Oder mal, vielleicht mal so ein Gummibärchen zu viel. So, ne, dass so ein leichter Zuckerschock einsetzt.
So typisches Catering, so.
Ja.
Ein paar Gummi, diese kleinen Gummibärchenpackungen von Haribo und dann
des
so Twix und Snickers, aber die von Aldi.
Ja. Ja, aber Catering ist halt immer irgendwie gleich. Es ist immer irgendwie Pizza da, es ist immer diese besagten Süßigkeiten, der obligatorische Obstteller ist
In meiner Erfahrung sind auch die, ist es auch nicht so, dass wenn du mit einer größeren Band tourst, dass das auf einmal wirklich Twix und Snickers ist, sondern es bleiben immer die von Aldi, die Version, die Knockoff-Version.
Und ich wette mit dir, das wird auch weiter benutzt. Also wenn du es nicht isst, dann kriegst du halt die nächste Band.
Ja,
klar. Vielleicht sollten wir uns mal so kleine Zeichen raufmalen. Also das heißt, ich schreibe dir so einen kleinen Gruß auf jeden Snicker, der mir über den Weg läuft. Und wenn du dann
einfach
auch
eine Markierung, dass man gucken kann. So.
Und dann freuen wir uns, wenn wir die wiederfinden.
Auf jedes Salatblatt.
Nein, nur auf Süßigkeiten. Auf der Käseplatte. Nur Süßigkeiten.
Okay. Um jetzt für die Hörer sozusagen erklärbar zu machen, bei Bandleben geht es darum, wie ist es in Bands zu spielen, Musik zu machen. Auf Tour zu sein, ist ein Aspekt natürlich.
Genau.
Alben aufzunehmen. Das heißt, es geht darum, dass wir miteinander reden und wir auch mit Gästen reden, die sowas machen, die Musik machen, die in Bands aktiv sind oder auch waren, kann auch sein. Und dabei ermöglicht, ich sag mal, eine große Bandbreite von verschiedenen Bands, verschiedene
Musikstile,
verschiedene, ich sag mal, Grade von Erfolg.
Ja.
Also ob es jetzt eine Band ist, die in ihrer Heimatstadt und im Jutz spielt, oder eine Band, die um die ganze Welt tourt, ist irgendwie auf eine Art interessant, weil wir wollen ja rausfinden, was verbindet auch Musiker. Und ich will halt auch rausfinden, warum macht man das überhaupt? Das liegt auch daran, dass ich mir nicht ganz sicher bin, also warum ich es mache.
Mhm.
Und das versuchen wir oder wollen wir versuchen, in diesem Podcast so ein bisschen zu ergründen. Und das möglichst irgendwie entspannt und nicht so als Promo-Veranstaltung oder so. Auch wenn wir jetzt so ein bisschen so anfangen. Pyogenesis könnt ihr natürlich das aktuelle Album A Kingdom to Disappear kaufen, herausgekommen 2017 auf AFM Records. Aber das hier soll eigentlich keine Werbeveranstaltung sein, sondern eine Informationsveranstaltung.
Ja, so einfach so ein kleiner Blick hinter den Kulissen. Es gibt ja vielleicht auch Zuhörer, die selber keine Musik machen und die sich vielleicht so ein Bandleben vielleicht so ganz romantisch vorstellen. Man trifft sich in der Jugend und baut die Band auf und wird dann die zweiten Guns N' Roses, die Welt einnehmen und einfach, dass wir da mal so ein bisschen den Einblick gewähren können, dass es vielleicht nicht immer so ist oder dass es vielleicht sogar ganz anders ist, wo es Schwierigkeiten gibt, wo es auch Hürden gibt, die wir als Band mal nehmen müssen oder als Musiker oder als jemand, der in einer Band spielt. So.
Ja, was ist cool, was ist auch vielleicht nicht so cool und ja, wie gesagt, auch was verbindet uns im Sinne von, es gibt so Geschichten wie eben das mit den Schokoriegeln, die kennt dann irgendwie jeder.
Ja.
Die Welt ist klein und die Welt der Musikschaffenden ist dann noch kleiner.
Noch kleiner, ja.
Logischerweise. Aber nochmal zurück, also zu deiner, um deinen Charakter mal so zu umreißen. Du spielst Schlagzeug bei Pyogenesis. Ich habe jetzt eben gesagt, du spielst auf der ganzen Welt. Das stimmt auch so weitestgehend?
Fast,
also ihr seid ja schon tourmäßig ganz gut rumgekommen.
Ja.
Aber es ist jetzt noch nicht das Guns N' Roses
Level. Nein. Also es gibt schon einige Ecken der Welt, wo man uns vielleicht mehr kennt als in anderen. Aber ich würde jetzt so nach den Jahren, wo ich bei dieser Combo dabei sein darf, so nach den ganzen Jahren, wo ich bei dieser Band mit dabei sein durfte, ist mir aufgefallen, dass es doch schon ziemlich viele Leute gibt, die uns auf der Welt kennen. Also sei es in Russland oder sei es in Spanien oder vielleicht sogar unser geliebtes Mexiko.
Klar, come to Mexico City.
Das ist der Running-Satz von uns. Also es ist halt schon so, dass ich sagen würde, dass es schon global angekommen ist, diese Band. Ja, aber wir haben noch lange nicht überall gespielt.
Genau, also ihr seid auch eine Top 100 chartplatzierte Band. Mit den beiden letzten Alben jeweils auf Platz 45 und 76.
Tja.
Schon eine beachtliche Leistung.
Ja, da war ich in der Tat auch sehr stolz drauf. Ich hatte so einen Auszug bekommen. Du siehst dann immer, wer vor und hinter dir ist. Und dann habe ich gesehen, dass da zum Beispiel die Söhne Mannheims hinter uns waren. Und
sehr
da habe ich gedacht, yes.
Die Hurensöhne Mannheims.
Genau. Ja, das waren jetzt die letzten beiden CDs, wo ich mitwirken durfte und die wir auch live des Öfteren vorführen durften. Es gab ja so eine kleine Pause, ich habe jetzt gerade den Wikipedia-Eintrag vor mir und die letzte CD vor Essential in the Curse of Time war 2002 und 2015 kam dann diese besagte Platte.
Also ist quasi ein Comeback mit neuer Besetzung sozusagen.
Ja.
Kann man so ein bisschen, glaube ich, so.
Teils, teils, ne? Und da, als wir dann die, nennen wir es Reunion-Tour gespielt haben, da haben wir beide uns ja dann auch kennengelernt,
lieben gelernt. Genau, Anfang 2016?
Genau.
Januar war es, genau.
In der Markthalle, so wollte ich schon sagen, das stimmt gar nicht. Im Knust.
Im Knust.
In Hamburg. Und,
genau, wir haben die ganze Tour supported.
Genau.
Ich glaube, 4 Shows oder so, ne?
Ja, war ein kleiner Run
oder,
erstmal.
Oder war das an einem Stück? Ich weiß gar nicht mehr.
Das war an einem Stück.
Ich glaube, das war an einem Stück, ja, stimmt.
Weil ihr müsst wissen, der Johnny, der mir gegenüber sitzt, der ist Sänger, Frontmann und Kopf der Band Johnny Death Shadow. Euch gibt es ja auch schon ein bisschen länger und
2 Jahrzehnte weniger lang als Pyrogenesis.
Ihr seid ja auch deutlich jünger.
Aber wir sind ja auch jünger.
Das genau, stimmt. Und genau, als wir dann 2016 ja losgegangen sind, um die großen Städte Deutschlands zu bespielen, hatten wir euch im Schlepptau. Und kurz danach, glaube ich, ist ja auch eure vorletzte CD rausgekommen, ne?
Ja, also die ist im Oktober 2016 dann rausgekommen. Ja. Das heißt, wir haben auf der Tour, glaube ich, schon Songs davon gespielt.
Ja, auf jeden Fall, ja.
Also so zum ersten Mal, glaube ich, so richtig. Und haben dann im Laufe des Jahres unser erstes Full-Length-Album rausgebracht. Vorher hatten wir eine EP rausgebracht und eine Single.
Die erste Major-Platte quasi.
Ja, genau. Auf dem Major-Label Make Big Records aus Hamburg. Haben allerdings seitdem es nur zu einem weiteren Album noch geschafft. Also nur 2 Alben rausgebracht.
Gleicher Schnitt wie bei uns.
Also tatsächlich haben wir im gleichen Zeitraum, wie ihr es geschafft habt, 2 Alben rauszubringen, haben wir es auch geschafft, 2 Alben rauszubringen.
Ist doch gar nicht so schlecht.
Ja, auf jeden Fall. Und ein bisschen rumgekommen sind wir tatsächlich auch schon. Und haben viel am Anfang wirklich jeden kleinen Laden gespielt. Also Kneipengigs für einen Fuffi, so ganz klassisch. 12 Leute im Laden, die sich nicht wirklich für dich interessieren. Und du spielst dann da eine Dreiviertelstunde und hoffst, dass danach 2 Leute ein T-Shirt kaufen. aber ich meine, gab ja auch immer Bier und so, von daher.
Aber ich glaube, so hat ja in der Tat auch eigentlich jeder angefangen. Ne? Also ich kenne das genauso wie du und ich würde mal behaupten, dass jeder, der in einer Band spielt oder eine Band auf den Weg bringen möchte, genau so anfängt. Oder? Also diese kleinen Auftritte, sei es im Jutz, Jugendhaus, Kneipe oder Stadtfest, wo die Leute eigentlich nur hingehen, weil man da irgendwie ist und nicht wegen der Band.
Nee, klar. Und ich meine, es ist ja auch am Anfang, also inzwischen haben wir es geschafft, dass wir eben größere Läden spielen, viel als Support für andere Bands, was am Anfang auch nicht so einfach war, weil sich ja keiner groß für uns interessiert hat. Das heißt, uns hat dementsprechend auch keiner gefragt, ob wir als Support mitkommen. Das haben wir aber geschafft, dass wir da ein bisschen, also wir sind inzwischen auch, ich sage immer, in Deutschland haben wir eigentlich so fast alle relevanten Clubs jetzt gespielt. Also so bei den letzten 2, 3 Touren hat sich das wirklich auffällig oft wiederholt, dass man am gleichen Ort war. Tschechien, Polen haben wir gespielt, in England waren wir mehrmals auf Tour, also ein bisschen was ging da jetzt inzwischen schon, aber ja, natürlich am Anfang mit meiner ersten Band damals, 2004, 2005, so, da haben wir Bandcontests gespielt und Jugendzentren.
Ja, der Klassiker, kenne ich auch.
Bandcontest kriegst du halt immer einen Auftritt.
Wenn du bezahlst teilweise.
Genau.
Das ist nämlich auch etwas, wo man sich fragen sollte, ist das so geil, muss ich das unterstützen, dass ich quasi dafür bezahle, dass ich im Club X spielen darf und ich weiß nicht, ob das so
naja,
geil ist.
So Pay-to-Play ist ja so ein großes Thema in der Musiker-Community, ja. Wo wir bestimmt auch nochmal mit anderen Gästen drauf kommen könnten. Damals war es irgendwie klar, da gibt es dann irgendwie diverse Band-Contests und bei den meisten hast du irgendeine Beitrittsgebühr sozusagen. Die stellen das auf der einen Seite, also die einen stellen das irgendwie ein bisschen netter da, die anderen weniger. Bei den anderen ist es dann ein Zwangsverkauf von Tickets, bei den anderen ist es sind es irgendwie 60 Euro, so. Hm. Aber damals war tatsächlich klar, wir müssen einfach, also uns war sehr früh klar, wir müssen halt Shows spielen. Selbst, also einfach um auf der Bühne zu stehen und irgendwie mal ein paar Leute zu erreichen mit der Musik. Und da war das irgendwie nie so ein, bei uns gab es da, in keiner Band von mir irgendwie eine große Diskussion. Irgendwann, also als wir dann Johnny Deathshadow gegründet haben, haben wir im Prinzip gesagt, wir machen keine Contests mehr.
Ja.
Weil wir auch gesehen haben, okay, wir haben das mit den beiden Bands davor, die ich hatte, gemacht. Das hat jetzt nicht wahnwitzig viel gebracht. Klar, da waren dann auch ein paar Leute, aber die Leute, die da waren, waren ja meistens eh unsere Freunde.
Hm.
So, man muss dann irgendwie 50 Tickets verkaufen und dann nervt man natürlich alle seine Freunde, dass die kommen sollen. Und wenn man Glück hat, kommen die. Aber du erreichst ja wenig neue Leute. Also vielleicht noch die Freunde von den anderen Bands, aber wenn es gut läuft, sind die gar nicht da, weil du willst ja gewinnen. So, also es ist auch so, irgendwann sagt man vielleicht, wir haben jetzt einen Status, wo wir sagen, das ist jetzt nicht, das haben wir jetzt nicht nötig,
nicht mehr nötig, ja.
um Gigs zu spielen.
Aber es ist nicht, also bei mir, ich hatte das ja, wie gesagt, auch alles hinter mir und dieser Moment, das weiß ich noch ganz genau, wo ich dachte so, jetzt muss ich hier irgendwie doch Geld investieren, damit es mal einen Schritt weitergeht. Also wann war dir das klar, dass du ohne Eigenkapital einfach nicht aus dem Status rauskommst, den du dir schon erarbeitet hast?
Also, ja, das ist, muss man auch tatsächlich sagen, das ist auch notwendig. Also,
leider,
unabhängig jetzt von Pay-to-Play, muss man, wenn man jetzt so eine Band machen will, muss man da schon auch einfach Kohle reinstecken. So einfach ist es.
Weil im Endeffekt ist es ja ein Produkt.
Genau, du musst erstmal in Vorleistung. Eigentlich, am Ende ist es vielleicht, also so hart das klingen mag, ist es ein Produkt, was du verkaufen willst. Und du musst erstmal investieren. Du musst in Vorleistung gehen, sozusagen. In der Hoffnung, dass es dann, wenn du es jetzt als Geschäft betrachtest, dann musst du in Vorleistung gehen, musst Geld reinstecken, damit Geld zurückkommt, damit es sich dann hintenrum quasi. Die CDs müssen ja gepresst sein, bevor du sie verkaufst. So. Einfachstes Beispiel.
Mhm.
Aber wir waren da tatsächlich immer früher, ich sag mal, relativ vorsichtig. Also klar, man hat sich Equipment gekauft. Das ist ja auch Teil des Hobbys, irgendwie Teil des Spaß. Sich eine neue Gitarre zu kaufen oder einen neuen Bass oder einen neuen Verstärker, ist ja irgendwie auch cool. Aber wirklich Geld in die Band zu stecken, wenn noch nicht so richtig was läuft, ist speziell, wenn man jung ist, echt schwierig.
Das ist hart, ne? Das ist hart.
Also wenn du dann irgendwie 20 bist und du weißt eigentlich, wäre es jetzt irgendwie cool, T-Shirts zu machen, aber du siehst dann, oh, ich muss hier jetzt irgendwie ein paar hundert Euro nehmen, um die zu drucken. Das ist dann schon, also dann, und du weißt noch nicht, ob irgendjemand die kauft. Das ist ja der Punkt. Meine erste Band, The Deadstock, war tatsächlich als Modemarke erfolgreicher als Band.
Okay.
Also wir haben nicht viel gemacht, ich glaube 2 T-Shirts und ein Pullover, aber die sind gut weggegangen. Also es gibt heute noch Leute, die diese Pullover tragen.
Ja.
Gefühlt ist quasi das eine wichtigere Modemarke gewesen als eine Band, weil ja, wir waren auch musikalisch nicht so gut. Also passt dann vielleicht auch.
Aber die Klamotten waren cool, hey.
Die Klamotten waren cool, ja. Habe ich auch designt.
Bitte. Also zum Thema Merch, da habe ich auch eine ganz witzige Geschichte. Ich habe das nämlich auch gehabt, wie du, dass ich dann irgendwann sagte, okay, wir müssen jetzt hier irgendwie T-Shirts haben, habe ein kleines Design gemacht und habe eine kleine Auflage drucken lassen. Und weil ich das unbedingt wollte, habe ich es dann auch bezahlt. Ne, die anderen
genau
Jungs dann so.
Genau so habe ich es früher auch gemacht. Merch und Flyer und so. Ich habe es dann einfach, irgendwann habe ich es einfach machen lassen, weil ich wusste, ich habe gar keine Lust auf die Diskussion.
Ja.
Solange ich mir das irgendwie leisten konnte, habe ich gedacht, ich mache das jetzt einfach.
Einfach machen. Und dann hatten wir so einen ganzen Stapel und ich weiß es noch, da haben wir irgendwo in NRW gespielt, in Soest. Das war ganz geil eigentlich. Und da hatten wir von unserem Bassisten einen Freund mit. Und der hat dann Merch, also den Merch-Stand
das
gemacht.
War der Mercher.
Okay, der Mercher. Und der Typ, nennen wir ihn einfach mal der Penner, hat einfach alle Girly-Shirts da liegen lassen und vergessen. Und wir haben es erst zu Hause in Hamburg wieder gemerkt, dass halt einfach die Hälfte der T-Shirts weg war.
Vielleicht gerade auch Bier im Spiel in der ganzen
Rechnung. Weiß ich nicht, oder einfach eine Dummheit, ich weiß es nicht. Okay. Auf jeden Fall, da war dieser Moment, wo ich dachte, boah, jetzt ist das ganze Geld.
Genau, und das ist dann eigentlich ja nicht viel Geld, wenn man das so betrachtet, aber es ist dann irgendwie gerade das komplette Investment, was man in die Band gemacht hat in solchen Situationen.
Und vor allem halt, zu der Zeit war man ja noch ein bisschen jünger, hat vielleicht nicht so viel Geld verdient nebenbei und da ist da blutet einem das Herz.
Also früher ist bei mir wirklich verhältnismäßig viel von meinem Geld, was ich so frei zur Verfügung hatte, ist tatsächlich in solche Sachen auch reingegangen. Also einmal in mein Equipment, in meiner ersten Band habe ich Gitarre gespielt, in der zweiten dann Bass. Da war ich also noch in der blöden Situation, dass ich Sachen brauchte, so Amps und sowas. Und aber eben auch, ja, wie gesagt, Drucksachen, sage ich mal. Mhm. Alles, was irgendwie T-Shirts, alles, was wir gemacht haben, habe ich am Anfang vorfinanziert. Inzwischen sind wir zumindest so erfolgreich im Merch-Verkauf, dass sich das einigermaßen trägt und wir zum Beispiel mit Vorschüssen dann auch einfach Merch drucken lassen und ich das, also da, und wir da sehr selten irgendwie eigenes Geld nochmal überhaupt in die Hand nehmen müssen. Es gibt manchmal tatsächlich so Specials, wo wir sagen, okay, jeder gibt jetzt einen Huni rein und dann machen wir irgendwas.
Ja, aber das ist ja so schon ziemlicher Luxus, den ihr euch jetzt erarbeitet habt und ich dementsprechend auch mit meiner Band. Aber ich finde es halt einfach so krass, dass wenn man so anfängt mit so einer Band, man muss ja ganz, 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 ganz doll viele Sachen lernen, die außerhalb des Musikmachens noch stattfinden. Das genau. heißt, man muss irgendwie Marketing machen.
Ja, du kannst im Prinzip der beste Gitarrist sein.
Ja.
Dann bist du aber, dann musst du noch lernen, in der Band zusammen zu spielen. Und dann kommt das Ganze drumherum. Genau. Ja.
Und dann musst du halt auf einmal irgendwie, wie kriege ich meine Band an den Start? Also wie kriegen die Leute das überhaupt mit? Ja, wie mache ich denn überhaupt so ein Booking?
Genau, Promotion, Booking.
Aufnahmen, wie macht man Aufnahmen? Wo kriege ich jemanden her, der mir die Dinger da abmischt?
Und alles, was du nicht selber kannst, kannst du dir halt dann einkaufen.
Genau,
aber da ist alles teuer.
Geld bezahlen, ja.
Ja, das war bei uns auch jahrelang eigentlich schon bei Johnny Depp Shadow so ein Ding, dass ich immer gesagt habe, ja, okay, wir sind jetzt an einem Punkt, wo wir bezahlen dürfen wie die Großen, aber wir verdienen immer noch nichts. Also inzwischen, wie gesagt, jetzt hat es so angefangen, dass wir ein bisschen Merch verkaufen und ein bisschen auch Gagen mal kommen, die Sachen refinanzieren. Aber wir haben relativ lange, waren wir an so einem Punkt, okay, wir brauchen jetzt das Equipment, was auch die Großen benutzen. Wir müssen uns professionell ausstatten und professionelles Zeug machen. Wir müssen mehr als ein T-Shirt-Motiv dabei haben und lauter solche Details. Aber wir verdienen noch überhaupt gar kein Geld. Also um dann überhaupt auch so mitschwimmen zu können sozusagen. Du kannst ja nicht Wacken spielen und damit mit deinen 30 Watt Proberaumverstärkern kommen und mit deiner BC Rich Gitarre, die die Stimmung nicht hält und deinem Behringer Mikro und dann erwarten, dass die da sagen, oh wie geil. Im Zweifel geben die dir auch ein anderes Mikro. Ne? Wahrscheinlich geben die dir sogar eine andere Gitarre, wenn du sagst, ich habe nur eine scheiß Gitarre. Aber so vom Ding her hast du natürlich auch den Eindruck, dass du da auch mitmachen musst und ja auch so eine Tour. Du kannst nicht zur Pyrogenesis Tour als Vorband kommen und sagen, ach so, einen eigenen Bassamp haben wir übrigens nicht, haben wir vergessen zu erzählen. Hm. Da gibt es auch die schlimmsten Geschichten. Ich habe auch veranstaltet eine ganze Zeit lang und da gibt es auch teilweise Bands, die kommen und die wollen ein Konzert bei dir spielen und die haben einfach gar nichts.
Aber ich glaube, da ist auch dieser Scheideweg, den man gehen muss als Band, dass man sagt, okay, ich will da irgendwo hin.
Genau, das ist wahrscheinlich eine der entscheidenden Sachen bei der Frage, was für eine Art von Band, in was für eine Art von Band willst du spielen, was für eine Band willst du machen? Willst du überhaupt irgendwas erreichen?
Ja, vor allem ist ja auch, das ist das Ding ja, ganz viele Leute machen Musik, weil sie daran Spaß haben und die machen das dann zu Hause für sich alleine oder halt am Lagerfeuer.
Genau, oder im Probenraum. Ja. Du triffst dich einmal in der Woche oder alle zwei Wochen im Probenraum mit deinen Jungs, machst ein bisschen Mucke und dann spielt ihr dreimal im Jahr.
Genau, irgendwie. Also wie hoch ist dein eigener Anspruch?
Genau.
Und wie viel willst du investieren von deiner Zeit, von deinem Geld, von deinem Leben, um halt vielleicht ein Stück weiterzukommen.
Genau, und das ist natürlich so eine Sache, die ja auch legitim ist, zu sagen, ich will so ein bisschen Mucke machen und das reicht mir auch. So, ich will so ein bisschen spielen und auch in der Band finde ich auch cool.
So ein bisschen Smoke on the Water reicht mir.
Genau, da muss jetzt aber nicht groß was draus werden.
Ja.
Und das ist so ein Ding, weil ich habe immer Bock gehabt, dass was passiert.
Ich glaube, es ist bei ganz vielen großen Bands, dass die gesagt haben, ich will da irgendwann mal.
Wille zum Erfolg quasi, der das auch dann, klar, begünstigt, weil sie eben da noch hart dran arbeiten.
Ja.
Also wir hatten immer so Ziele und ich habe immer so Ziele gesetzt, die wir dann eben bis jetzt auch erreicht haben, die jetzt nicht abgehoben waren. Also die
Was wäre denn abgehoben?
Naja, wenn du jetzt sagst, ich gründe jetzt eine Band und ich will eine Welttour inklusive Südamerika und Australien machen innerhalb der ersten 5 Jahre. Oder irgendwie sowas, das wäre halt irgendwie crazy. Oder du sagst, ich bin ein riesen Black Sabbath-Fan, ich muss mit dieser Band Vorband bei Black Sabbath machen.
Gut, da ist bestimmt Rammstein. Das ist eine Frage des Geldes.
Ja, aber ich glaube, das sind so Bands, die können sich das auch so krass aussuchen, da kannst du auch 1 Million bieten. Dass,
aber gab's das nicht, waren nicht The Hives, waren die nicht so, dass sie da irgendwie so einen Geldgeber im Hintergrund hatten? Der Vater von dem Sänger oder so?
Ich glaube, es gibt einige Bands, die mit einem Investment von Privatpersonen einfach hochgezogen werden sozusagen. Aber so diese Grundidee hatten wir immer, dass wir so Ziele hatten, die im Nachhinein eben auch teilweise total harmlos sind. Wir haben eine Punkband gegründet in der Kleinstadt Buchholz, wo ich herkomme, und haben gesagt, okay, wir wollen, das Ziel ist, dass die Leute in der Musikszene in Buchholz wissen, dass es uns gibt. Dass die sagen, oh, es gibt eine Punkband aus Buchholz, das ist The Dead Stock. Das war unser Ziel. Und das war nun wirklich, was musst du denn dafür machen? Zweimal im Jutz Buchholz spielen, zweimal im Jutz Jesteburg und dann noch auf irgendeiner Geburtstagsfeier im Kleingärtnerverein und schon hast du es erreicht. Und da ein bisschen rumbrüllen und ein paar mehr Biere trinken und schon bist du eine lokale Punkband. Das haben wir geschafft, erfolgreich.
Mit Haare färben oder ohne?
Ohne Haare färben, aber unser Sänger hatte dann eine Zeit lang Dreadlocks.
Ah,
Also ein bisschen, und ich hatte lange Haare, das heißt ein bisschen verrückte Haare waren schon im Spiel.
Ja, man muss, glaube ich, als Bandmitglied halt auch immer so ein gewisses Etwas haben. Entweder sieht man besonders krass aus oder man benimmt sich ganz krass oder.
Ja, wir waren halt auch eine richtige Punkband. Wir haben viel Bier getrunken vor den Auftritten. Also
da etwas, muss aber keine Punkband
etwas,
für sein.
Nee, aber was ich heute, wenn ich heute 2 Bier vom Auftritt getrunken habe, dann ist das schon cool. Dann trinke ich noch eins auf der Bühne und dann reicht es auch weitestgehend.
Ach, okay.
Wir haben damals tatsächlich, ich weiß das noch, weil ich damals mit Eike, meinem heutigen Gitarristen, der damals Drummer war bei uns, wir haben tatsächlich im Kleingärtnerverein gespielt und ich hatte mich kurz vorher mit ihm drüber unterhalten, ach, lass uns mal nicht mehr so viel trinken vom Auftritt. Irgendwie, mir war so ein bisschen der Gedanke gekommen, dass wir vielleicht dadurch nicht mehr ganz so gut sind. Also ich war immer davon überzeugt, dass ich das irgendwie hinkriege an der Gitarre, während ich völlig besoffen runter auf diese Gitarre geguckt habe. Verschwommen so, wackelnd. Aber ich habe dann mir gedacht, irgendwie ist das vielleicht nicht optimal. Und dann weiß ich noch, dass wir drüber geredet haben und kurz danach in diesem Kleingärtnerverein saßen und tatsächlich einfach 8 Bier getrunken hatten vor dem Auftritt und einen Joint geraucht und danach auf die nicht existente Bühne, es war ebenerdig, gegangen sind vor unsere große aufgehängte Antifa-Flagge, wo wir unseren Namen drüber getaped hatten und einfach nur Lärm gemacht haben. Wir haben einfach Lärm gemacht. Ja. Also es hatte mit so Songs nicht mehr, wir hatten Songs, aber
Hauptsache doll.
Ja, es war laut. Es war nicht mal besonders schnell, weil wir waren ja nicht so gut. Aber es war laut und so ein bisschen mit rumbrüllen. Und wir hatten auch so, wir haben damals tatsächlich auch schon so ein paar so Show-Elemente gehabt. Wir haben mal rausgefunden, dass man Bio-Zitronen mit Schale essen kann.
Ach.
Du kannst in die Schale reinbeißen. Das ist also ungefährlich sozusagen.
Ja, ich habe schon viel weiter gedacht. Ich habe gedacht, so Knicklichter oder so schon.
Nee, wir hatten den Show-Element eine Zeit lang, dass wir Zitronen. Eine Ansage gesagt, dass ich gesagt habe, oder dass unser Sänger, ich weiß nicht mehr genau, unsere Ansage war dann irgendwie, ja, dass wir es wichtig finden, dass man viel Vitamin C zu sich nimmt, dass man gesund lebt. Und dann haben wir einfach, mein Sänger und ich haben dann einfach Zitronen genommen. Und
ich habe ja eine Zitrone.
Und einfach in die Zitrone von außen reingebissen. Das hat schon gereicht, um Leute wirklich zu verwirren.
Schockwock.
Und dann beißt man in diese Zitrone rein, zerfetzt sie so ein bisschen, spuckt das so in die Menge und spielt dann weiter.
Ja, geil. Finde ich gut.
Das ist so ein bisschen so die, KIZ haben ja früher so Steaks in die Menge geworfen. Das ist so die Frutaria-Version davon.
Die Veganer-Version. Ja, aber witzig ist ja eigentlich, dass ihr jetzt mal ganz ernsthaft zurück
genau,
zum
wir
Thema.
Waren ja eigentlich auch bei meiner aktuellen Band. Die ja, haben wir das, ja auch gar nicht, die haben wir ja auch gar nicht erklärt.
Nee, und zwar ist es nämlich so, ich muss sagen, für die Leute, die es nicht wissen, Johnny und ich, wir wohnen beide in Hamburg und dementsprechend kennt man ja auch so ein bisschen die Clubs hier in Hamburg und auch die Musikszene. Und mir ist schon ganz, ganz, ganz früh diese Band Johnny Death Shadow aufgefallen, weil, haltet euch fest, die waren nämlich oder sind immer noch geschminkt. Mhm. Und zwar haben die einen Totenkopf-Make-up im Gesicht und wirkten immer sehr düster. Und ich weiß noch, es gibt hier in Hamburg die Reeperbahn, die kennen viele von euch bestimmt. Und da waren überall in den Clubs immer so Neon Sticker, Neon-Sticker mit diesen Totenkopf-Bemalungsgesichtern drauf. Und das ist mir so aufgefallen. Und da sind wir schon wieder beim Marketing, wo man denkt, okay, ich mache hier die Sticker, die packe ich dann. Und wenn das Design dann noch geil ist, dann bleibt es auch hängen. Also diesen Schockrock, das Schockrock-Element mit der Zitrone beißen, wurde dann aufs Gesicht übertragen und ihr wurdet die Schädelband, kann
ja,
man
wir
so
haben,
sagen.
Also wir haben von Anfang an, als wir auf die Idee gekommen sind, sowas Horrormäßiges zu machen, sowas Gothic-mäßiges, habe ich gesagt, ja, dann lass uns doch wie so Totenköpfe, so ein bisschen wie die Misfits früher oder Teile der Misfits früher, als Totenköpfe schminken und das aber auch durchziehen, also das immer machen, bei jedem Auftritt.
Finde ich gut.
Nicht so, weil ich habe damals Horror-Punk-Bands kennengelernt, die das auch gemacht haben, die dann aber gesagt haben, ja, heute sind nur 30 Leute da, dann sparen wir uns die Mühe.
Und nee, das geht nicht.
Das fand ich halt richtig wack.
Ganz schlimm fand ich das auch bei Kiss. Kiss haben nochmal diese Phase gehabt.
Die haben auch
gehabt.
Mal so ja. gedacht, okay, jetzt sind wir abgeschminkt, das ist irgendwie krass. Ja.
Das ging gar nicht.
Hat auch keinen interessiert
auch
irgendwie.
Aus. Die haben so ein Cover auch gehabt, wo sie so Lederhosen oder so, so Jeans mit so diese, wie heißen die, Chaps oder so, weißt du so, die so ganz komisch und so. Also nee, das geht nicht. Entweder ganz oder gar nicht. Und
ja genau, und deswegen habe ich gesagt, wir machen das immer. Am Anfang war ich tatsächlich noch kein Totenkopf, da war ich so der Totenbeschwörer. Mhm. Mehr so ein bisschen so fahl, geisterhaft, war aber bescheuert. Ich wurde dann auch relativ schnell ein Skelett. Und Ich glaube tatsächlich, dass das wirklich auch und mit den Stickern, die das gezeigt haben und so, wirklich dafür gesorgt hat, dass unser Name ziemlich schnell ganz gut rumgekommen ist. Also das habe ich auch mitbekommen.
Der Name ist ja auch einfach verdammt gut.
Ja, der Name ist auch so, wir haben am Anfang Popsongs gespielt, also Cover von Popsongs als Horrorpunk-Versionen, sage ich mal. Also Katy Perry oder Rihanna-Songs, Lady Gaga und so, aber dann halt mit Horrortexten und als Horrorpunk oder Deathrock irgendwie so, so Gothic-Versionen davon. Und das war natürlich ein Vorteil, weil wir haben,
wenn
wir
Door-Opener.
Wenn wir gespielt haben, kannten die Leute die Melodien grob schon. Die haben die Songs oft gar nicht sofort erkannt, aber da hat man so gemerkt, während man gespielt, jetzt haben sie es kapiert, dass es der Song ist. Das heißt, man konnte auch vor Leuten spielen, die sich für so Horrorpunk oder Gothic oder Metal gar nicht interessieren, aber die haben Zugang dazu gefunden. Und der Name zusammen mit dem, also der Name ist dann eben auch wie so ein Popstar, ne? Johnny Deathshadow ist halt eine Person, das ist so, weil Popstars heißen ja auch nicht die Peters. Peter und die Petersen und so. Dieser Name hat sich irgendwie auch dadurch, das haben wir irgendwie relativ geschickt gemacht, den Eindruck, der hat sich ziemlich schnell so, ich sag mal so, wenn der irgendwo drauf stand, hatte ich den Eindruck, dann merken sich Leute den. Dann ist der irgendwie memorable, so, der bleibt dann so, weil ich weiß, dass viele Leute den Namen, oder ich sag mal, das höre ich oft, dass Leute sagen, ich habe von der Band schon gehört. So, ich kenne deine Band irgendwie, die waren vielleicht noch nicht beim Konzert oder oder haben was von uns gehört, aber die haben zumindest den Namen meistens schon mal mitbekommen.
Das habt ihr auf jeden Fall besser gemacht als unsere Combo. Also Pyogenesis ist ja schon
ist schon ein schwieriger Name, ja.
Ich habe schon diverse, vor allem im Ausland schon diverse Variationen dieses Namens gehört. Also ja, das habt ihr gut gemacht.
Johnny Deathshadow wurde auch schon öfter mal falsch geschrieben, aber oder unterschiedlich getrennt und so. Aber genau, an sich funktioniert der Laut irgendwie so, die. Ich saß einmal während des Wave-Gothic-Treffens in Leipzig, saß ich mal in der Straßenbahn in Leipzig, ungeschminkt. Und mir gegenüber saß ein junges Pärchen und haben sich das Programm angeguckt vom WGT.
Also Besucher vom WGT.
Genau, und wir haben auch gespielt in dem Jahr, aber erst am Tag danach.
Waren die denn geschminkt?
Nee, die waren auch nicht geschminkt. Aber die haben dann so sich das Programm angeguckt und er meinte dann so, was ist das denn? Johnny Deathshadow ist ja, klingt ja richtig peinlich.
Geil.
Dann habe ich ihn mir mal zur Brust genommen. Und habe gesagt, nee, ich habe dann gesagt, Entschuldigung. Also ich saß den wirklich direkt gegenüber. Gesagt, sorry, Entschuldigung, das ist meine Band, könnt ihr ja mal vorbei.
Nein, hast du nicht gemacht.
Hab ich gesagt.
Nein, ich hätte sowas gesagt wie so.
Die sind richtig cool, guckt euch die mal. Also,
die kennt ihr nicht, das ist ja mega.
Nee, ich habe gesagt, so ist meine Band, könnt ihr mal vorbeikommen. Ich glaube nicht, dass sie da waren, aber war trotzdem ein geiler Gig, war voll und cool. Und eine sehr, Wave-Gothic-Treffen mit Circle Pit, ne?
Ja.
Also wir machen so Gothic-Metal inzwischen, nicht mehr so Horror-Punk. Das heißt, das ballert noch ein bisschen mehr, ist aber auch ein bisschen poppiger.
Mit Galopp?
Ja, wir haben auch manchmal Galopp. Und unser Schlagzeuger, der macht auch gerne mal ein bisschen Doppelbass, hat er auch mal Lust drauf.
Sehr gut.
Und damit fahren wir auch, wie gesagt, viel rum und machen.
Also für die Leute, die das WGT nicht kennen, das ist wir durften da.
Das ist das größte Gothic-Festival Europas.
Ja, da haben wir, glaube ich, letztes Jahr gespielt, ne? Ich glaube ja. Letztes Jahr haben wir gespielt.
Ja, genau.
Ja, das ist einfach so, dass Leipzig, das ist in Leipzig, das wird einfach. Wie lange ist das? Eine Woche?
Ich glaube quasi eine Woche. Also ich glaube, die Konzerte sind ab Donnerstag bis Sonntag. Ja. Oder nee, Montag ja auch noch. Montagabend ist ja auch noch. Ich glaube, wir haben sogar am Montag gespielt. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Ich glaube, Donnerstag bis Montag sind die Konzerte, aber drumherum ist ja. Die ganze Stadt ist quasi,
der Vorhof
ganze Innenstadt
der Hölle.
Ist Gothic Town.
Ja, so. Es ist einfach, du kommst in diese Stadt rein und du denkst, du stehst echt so im Wartebereich der Hölle. Also es ist, für die Leute, die mit dieser ganzen Szene nichts zu tun haben, muss es super befremdlich sein.
Ich habe das aber schon öfter gehört, dass Leute sich das auch angucken und also dass da auch hinfahren, um sich das anzugucken.
Ja, natürlich,
klar. Und das witzig und interessant finden. Und die finden es auch nicht unbedingt bedrohlich.
Nein, also ich glaube, dass gerade die Leute aus dieser Gothic-Szene, das sind ja ganz liebe. Die tun ja
was. Das merkt man auch relativ viel.
Merkt man ja auch bei dir. Ja. Du bist ja auch ein netter.
Bin auch ein ganz lieber.
Aber abends wirst du halt ein Skelett.
Genau. Manchmal werde ich halt so ein Skelett und schreie ein bisschen rum.
Ja. Und als wir da gespielt haben, muss ich sagen, das ist eine mega, super tolle Veranstaltung. Alles super organisiert. Die Leute sind willig, die wollen Mucke sehen.
Genau, die haben richtig Bock. Das ist einer der großen Unterschiede zu so einer regulären Clubshow, wo man manchmal den Eindruck hat, warum sind die hier?
Genau, vielleicht also eine Freikarte gewonnen.
Es gibt ja so diese Momente, wo Berlin ist zum Beispiel echt so ein Pflaster.
Oh, Berlin ist
so. Wo man da, manchmal ist das cool, manchmal gehen die ab. Und manchmal ist es auch wirklich so, dass du da eine Dreiviertelstunde spielst und da stehen 100 Leute und die gucken dich an. Und du hast den Eindruck, die sind da, die warten noch auf was anderes. Die sind da zufällig. Die
warten aufs Ende.
Die glauben, dass es ein Gewinnspiel gibt oder so. Aber also, drei von denen klatschen, so ein paar nicken auch mal mit. Und dann darfst du auch gehen.
Ja. So, jetzt machen wir die Bühne frei.
Genau.
Aber liegt es vielleicht auch wirklich daran, dass, also ich kenne das auch, dass Berlin echt hart zu bespielen ist, teilweise. Aber liegt es vielleicht daran, dass die einfach so ein Überangebot
ja,
haben?
Ja, ja, glaube ich. Also Hamburg ist ja auch schon schlimm.
Ja.
Berlin ist noch schlimmer. Dass jeden Abend sind da 200 Sachen, wo du hingehst. Die Stadt ist riesig, es gibt 1000 Clubs. Da sind unfassbar viele Konzerte und Partys und das ist, glaube ich, einfach das Problem.
Aber das ist halt auch mega schwer, als kleine Band da irgendwie reinzukommen, dass du da überhaupt mitmischen darfst.
Ich glaube auch, dass du, dass es in, es ist immer schwer, wenn du eine Band gründest und anfängst irgendwie, dass du überhaupt an Gigs kommen musst.
Ja.
Deswegen, wie gesagt, dann spielst du Band-Contests und so und jeden, ich sag mal, jeden Scheiß, den du kriegen kannst. Ich glaube, als kleine Band in Berlin ist es auch nochmal schwerer als in Hamburg oder auch selbst als in einigen Kleinstädten. Wenn eine Kleinstadt eine vitale Musikszene hast, dann hast du verhältnismäßig gute Möglichkeiten, da was zu machen.
Aber kommt es dich immer darauf an, auch was für Musik du machst? Also wenn du halt so eine richtig geile Spartenmusik machst, also dass du eine Sparte findest, wo du gut reinpasst, so wo es halt eine kleine Szene gibt,
ja.
Sei es jetzt wie Metalcore angefangen hat.
Es gibt,
ne?
ja, es, gibt ja, es gibt ja, was weiß ich, Dörfer, da gibt es 3 Metal-Bands. Und dann gibt es schon eine Metal-Szene automatisch. Ja. Da gibt's, dann ist da schon eine Infrastruktur vorbereitet sozusagen.
Wie in Wacken. Da gab es ja auch 2, 3 Metal-Bands und zack haben wir da.
Und schon haben wir das größte Metal-Festival der Welt, glaube ich.
Ja, ich glaube schon.
Ich glaube schon, weil in Amerika ist ja dieses Festival-Ding nicht so.
Ich glaube, das verstehe ich auch nicht, aber ich glaube, es kommt langsam, weil es gibt ja, das Ozzfest gab es ja früher von Ozzy Osbourne.
Ja, aber es ist ja auch, Warped Tour zum Beispiel ist ja wieder ausgestorben. Also ist ja
die,
tot.
Die machen doch jetzt eine fette. Die machen das so ein Anniversary-Ding, habe ich gesehen letztens.
Ja, aber die eigentliche Warped Tour gibt es ja nicht mehr.
Sicher?
Ja.
Okay.
Die haben aufgehört. Deswegen machen sie jetzt vielleicht irgendeine Veranstaltung, die dann ein bisschen, bisschen das auffangen soll, aber
Notfest?
Ja, ich weiß aber nicht, ob es das noch gibt.
Das gibt es.
Ja. Also ist das Problem ist einfach, dass Amerika scheiße riesig groß ist.
Ja, aber das
gerade. Und deswegen das sind, wenn es diese Sachen gibt, sind das eben die Dinger, die rumfahren, wie die Warped Tour oder so. Mm, mm. Aber die haben offensichtlich alle Probleme bekommen. Ist ja jetzt auch erstmal, also man kann das schon feststellen. In den USA gibt es das nicht in der Form, wie wir das in Europa haben, wo es diese großen Festivals gibt. Ja, das ist natürlich auch so ein Traumding, ne? Wenn man eine Band gründet oder in einer Band spielt.
Für mich war immer ein Traum, einmal in der Markthalle spielen.
Meine auch früher. Das war so einer der nächsten sozusagen, ja. Die große Markthalle spielen.
Genau. Erst auf mal.
Weil wir haben oft im Marx gespielt, also ja, genau. Band-Contest.
Band-Contest, ja. Kenn ich.
Haben wir immer im Marx gespielt. Das ist auch so, war auch irgendwann so ein bisschen langweilig.
Ja.
Und auch wenn ich das Marx ist cool, aber irgendwann war es halt dann auch ein bisschen so zu normal.
Man und
dann
will war den tatsächlich anderen mal
so,
oh,
und ich weiß noch, wir haben mal dann, ich habe mal einen Gitarristen von der Band, von The Bangkok Five habe ich mal den Gitarristen in der Lobby von der Markthalle getroffen. Wir haben im Marx gespielt und die haben mit Papa Roach drüben in der Großen gespielt. Und da habe ich so ein bisschen mit dem geschnackt und das war echt so, oh geil, so, ne? Da habe ich auch noch selber Gitarre gespielt. Da war es so, oh cool, ey, so der zu sein, sozusagen in der Großen spielen zu dürfen, in der vollen Markthalle. Das haben wir auch dann irgendwann gemacht und das war auch geil.
Ich habe es auch geschafft. Jetzt halte ich fest. Auch über einen Band-Contest.
Ja, wir auch. Wir haben Local Heroes mitgemacht und das war im, ich weiß nicht, welches Jahr das war, 2012 vielleicht, vielleicht auch früher, vielleicht auch 2009 oder so schon. Und ja klar, 2012 gab es ja Donny Deathshadow schon. Ich habe das mit meiner zweiten Band, Condition Reaction, gemacht. Und da war es in Hamburg so, dass der Veranstalter von Local Heroes, der hat das irgendwie nicht zu Potte bekommen, richtige Vorrunden zu machen.
Mhm.
Und hat dann einfach aus den Bewerbungen 6 Bands ausgewählt und die einfach direkt in die große Markthalle geschickt.
Ja.
War also perfekt, weil wir mussten uns nicht mal gegen irgendwen durchsetzen. Außer in der Bewerbung.
Ja. Also ich habe mit meiner Band, die ich vor Pyogenesis hatte, mit Black Monkey, haben wir diesen Oxmox Band
Battle. Ach ja, der ist auch in Hamburg hier sehr renommiert.
Ja, das Witzige ist auch, dass man in den Vorrunden in Läden spielt, die vielleicht nicht so bekannt dafür sind, dass da Konzerte stattfinden. Mhm. Zum Beispiel haben wir im berühmt-berüchtigten H1 gespielt.
Ach, das ist ja so eine Disco.
Ja, dieser Schickimicki-Laden.
Bin ich mal rausgeflogen, ja.
Du warst da drin.
Das ist der einzige Club, aus dem ich in meinem Leben je rausgeflogen bin. Und das war auch das einzige Mal, dass ich da war. Und auch, glaube ich, das einzige Mal, dass ich in so einer, nee, eins von zwei Malen, wo ich in so einer Normalo-Tanzdisse war.
Ja, aber es ist ja keine Normalo. Also,
zumindest ohne jetzt, also jetzt so in meiner Heimatstadt sozusagen.
Stellt euch das einfach so vor, das ist so ein noch nicht mal ein großer Laden. Es ist,
ist nicht so riesig, stimmt.
Also jetzt keine Riesendisco, aber halt alles so ein bisschen auf Edel gemacht. Und da sind dann
es ist halt so ein, also ich finde, das ist irgendwie so ein Ding, wo sonst so R&B-Night
ja,
ist.
Ja, genau, ne? Genau. Und da sind dann auch die 40-plus Daddy, Sugar Daddies.
So, wo du dir dann so eine Wodkaflasche an den Tisch bringen lässt und da so ein bisschen.
Mit so einer Wunderkerze oben
drauf. Ein paar Miezen ansprichst. Genau. Ja, und ich war da mal, bin da mal reingeraten in so eine Geburtstagsfeier für den Coach der Hamburg Freezers.
Siehst du?
Und weil Bekannte von mir das irgendwie mitorganisiert haben. Und irgendwie haben wir uns überreden lassen, da hinzugehen mit ein paar Freunden. Hm. Und wir saßen dann da irgendwo.
Aber Gästeliste bestimmt.
Ja, ja. Und das,
aber sonst wärt ihr auch nicht reingekommen.
Nee, ich wäre da auch nie hingegangen.
Sonst also, ich weiß, dass zum Beispiel so Dieter Bohlen und so, die hängen da ja ab, ne? Also hier so Dieter Bohlen, Mark Medlock und so, ne?
Die hängen da auch mal rum, so.
Ja.
Ja, es war so richtig, war auch richtig voll und richtig anstrengend. Und wir saßen dann irgendwie, da stand so eine Wodkaflasche rum. Und wir saßen da weiter und war halt ziemlich langweilig. Und die Bars waren aber auch sehr voll. Und irgendwann haben wir halt angefangen, diese Wodkaflasche zu trinken.
Natürlich. Klar. Gelegenheit macht Diebe.
Gelegenheit macht Diebe, bis dann irgendwann das Mädchen kam, dem die Wodkaflasche gehörte, die völlig ausgerastet ist. Aus gutem Grund, muss man ja auch irgendwie sagen.
Ach, komm Mäuschen, die 80 Euro.
Woraufhin wir alles abgestritten haben, selbstverständlich.
Natürlich.
Und dann dass diese ganze Situation so geregelt haben, dass wir quasi...
Wir gehen.
Der Aufforderung der Security, dass wir das jetzt klären, damit gefolgt sind, dass wir gesagt haben, okay, wir gehen.
Nein.
Was ganz witzig war, weil die Security uns natürlich raushaben wollte, als irgendwie, die hatten natürlich, konnten natürlich überhaupt nicht überblicken, was los war,
ja,
ob das jetzt gerechtfertigt ist, aber für die war das auch eine perfekte Lösung, dass wir einfach gehen. Das Mädchen ist natürlich überhaupt nicht zu ihrer Gerechtigkeit gekommen, muss man sagen. Entschuldigung an dieser Stelle.
Ja, selber schuld.
Selber schuld. Ja, ich meine, die hat das Ding da wirklich, ja, glaube ich, eine halbe Stunde stehen lassen.
Wer lässt dann eine Wodkaflasche in der Disco, also einfach so auf den Tisch? Nee, da hat sie selber schuld.
Gut, das gehört jetzt nicht so richtig zum Bandleben, nee. Aber da habt ihr gespielt. Das Setting, Setting war eventuell ein bisschen anders.
Ja, und auf jeden Fall, ich kürze es ab, wir haben die ganzen Vorrunden dann gewonnen und standen im Finale und haben sogar den zweiten Platz, den dritten Platz, ich weiß nicht mehr.
Cool. Also Oxmox ist wirklich, wirklich renommiert in Hamburg.
Ja.
Gilt da, immer als so ein Ding auf jeden Fall.
Genau, da sind ja auch Revolverhelden mit groß geworden.
Ah ja.
Für die, die es nicht wussten. Nee, aber ja, man hat halt als Band seine Ziele, wir die Markthalle und dann wird es immer größer.
Was ist denn, genau, also eins unserer nächsten Ziele war dann zum Beispiel eine echte CD in den Handel kriegen.
Mhm.
Eine CD aufnehmen erstmal und dann, dass es die auch im Laden zu kaufen gibt. Nicht nur selbst gebrannt oder so, sondern...
Aber ist das nicht auch der Scheideweg, wo sich die Bands voneinander trennen, die das so als Hobby machen und die bisschen...
Die mehr wollen sozusagen. Ja. Naja, es ist auf jeden Fall einer dieser Punkte, weil um die in den Handel zu kriegen, brauchst du einen echten Vertrieb. Das heißt, in der Regel brauchst du eine Plattenfirma, weil du wahrscheinlich niemanden beim Vertrieb kennst, der dir einen Vertriebsdeal besorgt, wenn du nicht schon da bist sozusagen. Das heißt, wir hatten eine Plattenfirma, wir hatten einen Vertrieb, der das Ding machen wollte und das konntest du dann bei Media, also das zu sehen, dass das Ding bei Mediamarkt und bei Saturn steht,
das ist mega, ne?
Das war schon echt so ein Zwischenziel und jetzt gerade, also tourmäßig haben wir auch halt schon viele, wir haben Mera Luna gespielt, wir haben Wacken gespielt, wir haben WGT gespielt, also da haben wir auch viele Ziele so erreicht.
Hm.
Eine richtige Nightliner-Tour ist noch Ziel bei uns.
Ja.
Das ist noch so ein Traum, den wir nochmal erreichen wollen irgendwie.
Schön groß.
Das haben wir nämlich noch nicht gemacht. Wir sind auch schon mal so ein paar Tage mit so einem Mini-Nightliner, also so einem umgebauten Neunsitzer, der hinten verlängert ist mit Betten, aber das ist nicht vergleichbar mit einem echten Nightliner.
Ich glaube, das ist auch so die Stufe, wo man sagt, so, ja, yeah.
Jetzt haben wir es. Jetzt haben wir's. Jetzt können wir aufhören.
Naja, jetzt lösen wir uns auf.
Das ist die Frage. Wenn man das eine Ziel erreicht, dann kommt man ja dann immer zum nächsten.
Ja.
Und das ist ja jetzt so ein bisschen die Frage, warum macht man das? Also wir haben es jetzt so ein bisschen aufgerollt, so in ganz wirr irgendwie, was wir so machen und was da so passiert. Viel, wie das angefangen hat.
Ja.
Das dürfen wir ja nicht, man muss ja auch bedenken, es ist auch viel Stress, Rumgefahre, du musst Sachen kaufen, du musst Sachen besorgen, du musst viel von deiner Freizeit dafür aufwenden. Man kann nicht mal so eben
eine Band machen
so und erwarten, dass man das so nebenbei als Mini-Hobby laufen lässt und das super funktioniert. Wenn man was erreichen will, dann muss man wirklich viel machen, hat viel Stress und dann ist sozusagen die Kernfrage, glaube ich, dieses Podcasts wirklich, warum macht man das? Und hast du eine Idee, warum du es machst?
Also ich glaube, weil es bei mir einfach zu meinem Leben dazugehört, halt Musik zu machen und das möchte ich halt auch nicht so in dem kleinen Kellergewölbe machen, sondern ich möchte, dass es geil klingt, ich möchte, dass es sich Leute angucken. Ich möchte,
du willst, dass jemand mitkriegt, dass du das machst, sozusagen auch.
Ja, ich möchte den Sinn, warum ich das mache, das möchte ich erleben. Also Konzerte spielen, CDs aufnehmen, einen Videoclip haben, selbst der Wikipedia-Eintrag. Was habe ich mich gefreut, wie Bolle, dass ich da bei Wikipedia bin.
Dass du da drin stehst.
Genau, selber, das sind, ich glaube, diese, warum man das macht, sind diese kleinen Etappen einfach. Dass man immer wieder eine Etappe, immer dieses Erfolgserlebnis, jetzt habe ich das geschafft, jetzt habe ich das geschafft, jetzt habe ich das. Und ich glaube, wenn du irgendwann an so einem Punkt bist, wo du entweder keine Etappen mehr erreichen kannst, weil du vielleicht zu schlecht bist oder weil du im Kern zu groß bist oder zu wenig Zeit hast.
Ja, oder weil du eine Nische bedienst, wo einfach nicht mehr geht.
Genau. Dass da dann auch viele Bands dann sagen,
Jetzt reicht's,
jetzt hören wir auf.
Ja, kann ich mir auch vorstellen, tatsächlich.
Und deswegen haben wir auch keine großen Mega-Bands mehr. Also so, weißt du, so eine
AC/DC, Rolling Stones, ja.
Genau. So, da, so ein bisschen, was jetzt so da rankommt, ist Metallica, Slipknot, so im Rockbereich, ne? Aber du hast ja einfach nicht mehr diese Megastars, weil es einfach nicht mehr erreichbar ist.
Ja, das liegt, glaube ich, auch daran, dass Musik nicht mehr so wichtig ist für die Leute.
Ja.
Aber das hat nochmal sicherlich sehr komplexe Gründe auch. Ich glaube auch, dass es so ein, also für mich ist es auch was, wo man sagen muss, wenn man mal angefangen hat, Musik zu machen, dann ist es auch schwierig, da wieder rauszukommen, weil,
ja, total.
Weil es natürlich als Hobby, ich sage auch mal, also wir sagen auch immer, es ist ein teures Hobby, wir sind ja keine Profis, ist es so sehr Teil des Lebens, dass, und du hast da so viel reingesteckt,
ja,
dass es auch super schwierig ist, jetzt zu sagen, nee, komm, lass ich. So.
Hm.
Das ist sehr schwierig, da wieder rauszukommen. Und mir geht es auch so, dass ich immer das Gefühl hatte, ich will, dass das auch Leute hören. Ich will das nicht für meinen Probenraum oder, ich sag mal, zweimal im Jahr für meine Freunde, die in irgendeine Bar kommen, um sich das anzuhören, machen, sondern ich will schon, für mich hat eine Band immer bedeutet, nicht einfach nur mit Freunden Musik zu machen, sondern für mich hat eine Band eben auch immer bedeutet, Live-Shows zu spielen, CDs zu machen, genau wie du gesagt hast, rumzukommen und irgendwie, das war so Bandleben.
Also ich muss, ja genau, das Bandleben und vor allem auch das Tourleben. Also ich finde, auf Tour sein ist so geil, weil man ist jeden Tag in einer anderen Stadt und ich glaube, dass wir im Podcast auch das öftere mal so ein paar Tour-Stories rauskramen können.
Ich glaube auch, das wird ein großes Thema, weil ich auch sagen muss, Tourleben ist auch so ein total zweischneidiges Schwert.
Und
also wie du sagst, man kommt rum, voll geil, genau.
Ja.
Du bist so ein bisschen in einer anderen Welt, du kommst weg vom Alltag so.
Mhm.
Das ist dann auch immer schlimm, wenn man wiederkommt.
Sich vor allem, du bist ja auch jemand ganz anderes
wieder einzugleichen. Genau, du bist jemand anders, das ist so ein bisschen auch immer Klassenfahrt. es ist aber eben auch echt viel in einem Auto rumsitzen und warten und warten. Und dann musst du aber auf einmal ganz schnell aufbauen und Stress und schleppen. Also es ist so eine ganz wilde Mischung.
Lass uns das mal später besprechen. Also ich glaube, es kann man geil verpacken.
Ich glaube, wir kommen da sowieso automatisch noch in diversen Folgen rauf.
Lass uns das Pulver nicht verschießen jetzt.
Das sind ganz heiße Themen, sage ich dir. Nee, ich hoffe, das hier gibt so ein bisschen einen Einblick darin, was Bandleben, der Podcast über das Musikmachen von und mit, wie heißt das offiziell, der Podcast über das Musikmachen von und mit Jan und Johnny und Gast, so ein bisschen einen Einblick gibt daran, was wir hier besprechen wollen. Und in den kommenden Folgen werden wir dann Gäste haben und werden dann mal gucken, ob die uns auch noch einleuchtende Gründe fürs Musikmachen geben können, Sachen erzählen können. Wir werden sehen, inwieweit sich unsere Erfahrungen überschneiden. Und sicherlich auch mit Leuten reden, die mehr erlebt haben als wir und auch mit Leuten, die vielleicht bestimmte Sachen noch nicht erlebt haben. Ich glaube, es ist immer interessant, weil ich glaube, dass, also aus meiner Erfahrung, dass Musiker viel verbindet, aber es auch immer interessant ist, wie machen die anderen das?
Was kann man sich abgucken?
Genau.
Was kann man besser machen?
Genau, was sind auch weil es gibt dann doch irgendwie wieder verschiedene Wege zum Ziel.
So. Mhm.
Ist nicht alles so gleich. Aber das werden wir dann ja sehen und hoffentlich einige spannende Sachen rausfinden. Und ja, ich hoffe, dass es für euch auch irgendwie interessant ist. Das werden wir dann ja sehen, ob es jemand hört. Ja, auf www.bandleben.de findet ihr das Ganze. Bei iTunes findet ihr das Ganze zum Abonnieren und natürlich gerne zum Rezensionen hinterlassen. Und das ist es eigentlich, sowas, bis jetzt haben wir nicht vor, sowas wie Twitter oder so zu machen. Wenn es da Nachfragen gibt, dann werden wir sehen, wenn wir eine Hörerschaft haben, ob wir sowas machen. Aber
genau.
Ansonsten, wie gesagt, bandleben.de, das kann man sich, glaube ich, einfach merken.
Wir können ja sogar vielleicht, könnt ihr uns ja mal schreiben, mit wem wir uns mal treffen sollten vielleicht.
Ja, Vorschläge könnt ihr natürlich gerne einreichen.
Wen also, wollt ihr hier hören?
Vielleicht von den ganz unrealistischen Sachen Alice Cooper, Lemmy. Vielleicht von den ganz unrealistischen Sachen absehen. Aber ey, schreibt, auf wen ihr Bock hättet. Und vielleicht sogar, wenn ihr Leute kennt, die in Bands spielen, die schon mal 3-4 Konzerte gespielt haben, beziehungsweise, was weiß ich, wenn ihr sagt, den von der und der Band, der ist bestimmt cool, schreibt dem doch mal. Ja. Warum nicht? Wir fragen den dann unter Umständen.
Kleine Anekdote zu Alice Cooper. Der hat ja auf dem Wacken gespielt. Und da war das so, dass der
gleichzeitig mit uns übrigens.
Ja?
2017.
Ah, siehste.
Ich habe noch Teile von der, also beim Aufbau habe ich noch Alice Cooper gehört und das war völlig irre, weil wir quasi auf der anderen Seite vom Festivalgelände gespielt haben oder gerade aufgebaut haben und man konnte glasklar alles verstehen.
Kleiner Fun Fact, ich war dabei, weil ich natürlich meine Johnny Dashheader Jungs unterstützen.
Ach so, ja, stimmt, klar.
Ich war aber schon so betrunken, dass ich das mit Alice Cooper A, vergessen habe, ja. Jetzt wo du das sagst, erinnere ich mich wieder. Was ich sagen wollte, der Fun Fact ist, der hat sich vor seiner Show hat er sich nach Hamburg fahren lassen, weil, und jetzt halte ich fest, er da auf dem Golfplatz wollte und hat er da den ganzen Tag Golf gespielt.
Ja, das ist geil, das Tourleben.
Das ist Tourleben.
Wenn das alles so Routine ist und du so wenig selber machen musst, ja. Dass du anstatt dieser ganzen stressigen Vorbereitung des ganzen Wartens einfach sagen kannst, nee, ich spiele den ganzen Tag Golf.
Ja, jetzt mal schön einweglochen.
Ja, du, dann würde ich sagen, gehen wir auch gleich mal auf den Golfplatz.
Mhm.
Und hoffen, dass ihr ein bisschen Spaß hattet und euch das vielleicht interessiert. Und wir sind gespannt, was so passiert in den nächsten Folgen.
So, Johnny, komm, ich habe das Kart vollgetankt hier, das Golfkart.
Lass mich eben noch den Driver holen, dann
ja.
Können wir das machen. So.
Nimmst noch ein Bierchen mit, ne?
Ja, gute Idee. Okay.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog. Dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.